Wir wollen diesen rechten braunen Dreck hier in unserem Staat nicht haben. Und ja, anders kann man das nicht bezeichnen. Und man muss sich dafür schämen, dass es Leute gibt, die dieses braune Gesindel von AfD wählen.
Herzlich willkommen zu dieser kurzen Folge vom Netzlehrer. Es geht darum, wie man mit Schülerinnen und Schülern spricht, die mit der AfD sympathisieren. Viel, nun ja, Spaß beim Hören. Zunächst mal vielen Dank, dass ihr hier zuhört und vielleicht, dass ihr auch seit langem mal wieder zuhört, denn zugegebenerweise habe ich diesen Podcast schon länger nicht mehr besprochen. Diejenigen, die mir folgen, wissen, woran das liegt. Ich habe einfach sehr viele andere Projekte, aber der Netzlehrer-Podcast ist ja mein ältestes Podcast-Projekt und es liegt mir auch immer noch am Herzen, weshalb ich auch immer noch einen Host dafür bezahle, hier weiterhin aussenden zu können. Und das möchte ich dieses Mal wieder mit einer kleinen Monolog-Folge tun, die quasi eine Reflexion über eine Frage ist, die gerade bei den Juniorwahlen oder nach den Juniorwahlen und auch in Bezug auf die Europawahl ganz virulent ist. Nämlich, wie man als Lehrkraft, und ich werde auch gleich noch sagen, warum das alleine nicht reicht, mit Schülerinnen und Schülern umgeht, die mit der AfD sympathisieren. Zunächst einmal möchte ich zwei Disclaimer vorausschicken. Den meisten von euch wird es klar sein, aber das ist natürlich hier meine subjektive Meinung, die gerade in Bezug auf den Umgang mit rechten Schülerinnen und Schülern vor allen Dingen auf meiner eigenen Erfahrung beruht und logischerweise nicht der Weisheit letzter Schluss sein muss. Das Zweite ist, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere überrascht ist über meine Meinung. Das bitte ich einfach in dieser Form anzuerkennen, weil ich glaube, dass wir sowieso in einer schon so polarisierten Gesellschaft leben, dass es ganz schlecht ist, wenn diejenigen Menschen, die zumindest in den Grundlagen einer Meinung sind, und mit den Grundlagen würde ich jetzt mal das Grundgesetz nehmen und die Tatsache, dass wir in einer Demokratie leben wollen, wenn jeweils diese Menschen aufeinander losgehen, weil sie zum Beispiel den einen für nicht links genug halten oder die Meinung eben für zu liberal. Aber da komme ich dann gleich drauf. So viel zum Disclaimer. Ich würde jetzt gerne über drei Dinge sprechen. Ich würde gerne darüber sprechen, ob und wie weit die AfD eine rechtsextreme Partei ist, was das für den Umgang in der Schule bedeutet und welche Erfahrungen mich dahin gebracht haben, die Auffassung zu haben, die ich habe. Damit es nicht zu lange jetzt im leeren Raum steht, das, was wir gerade gehört haben, war ein Mitschnitt von TikTok. Allerdings muss man dazu sagen, dass natürlich nicht verifizierbar ist, ob es sich um einen tatsächlichen Mitschnitt aus dem Unterricht handelt. Er hört sich halt sehr authentisch an, aber ich würde sowas immer bitten, mit Vorsicht zu betrachten. Und ich habe diesen Ausschnitt gerade deshalb gewählt, weil ich öfter mal darüber gestolpert bin und weil er mir zeigt, wie man aus meiner Sicht eben nicht mit Schülerinnen und Schülern umgehen sollte. Erstmal ganz grundsätzlich nicht und dann auch selbst dann nicht, wenn sie mit der AfD sympathisieren oder, würde ich sagen, sogar mit der NPD. Aber da kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Das Video geht dann auch noch weiter. Ich möchte jetzt nicht jeden Ausschnitt vorspielen, vielleicht einer noch.
Ich fass es nicht. Wir sind an einer historisch entscheidenden Stelle. Bleiben wir ein zivilisierter, kultivierter Rechtsstaat oder werden wir eine braune Suppe?
Und der Lehrer sagt dann auch noch, dass er nicht möchte, dass der Schüler, der gesprochen hat, seine Meinung nochmal äußert, sondern dass er ruhig bleiben soll. Jetzt kann man ja grundsätzlich sagen, dass die Lehrkraft durchaus recht hat. Also ich möchte den hier auch nicht in die Pfanne hauen, das liegt mir völlig fern. Ja, wir befinden uns an einer historisch entscheidenden Stelle und ja, es entscheidet sich in der Tat, ob wir weiterhin in einer Demokratie leben oder ob es ins Totalitäre abdriftet. Und das ist nicht auch irgendwie eine Fantasie, sondern wie das funktionieren kann, das haben wir in Polen gesehen, da wird es ja jetzt teilweise wieder zurückgenommen, zurückgebaut, aber das ist ein ganz langwieriger Prozess. Wir sehen das in Ungarn und wir sehen das in den vielen anderen Staaten, bei denen die Demokratie auf der Kippe ist, inklusive den USA, die ja gerade auch eine sehr große Entscheidung zu treffen haben. Das heißt, es geht nicht um den Inhalt, sondern es geht um die Frage danach, was man eigentlich in der Schule erreichen will, aus meiner Sicht, und inwiefern man mit den Schülerinnen und Schülern so arbeitet, dass eine Diskussion möglich ist, in der die Schülerinnen und Schüler ernst genommen werden. Und was ernst nehmen heißt, und dass es eben nicht heißt, Populismus oder Radikalismus oder Rechtsradikalismus quasi zu relativieren, da möchte ich dann gleich auch noch zukommen. Zunächst aber Folgendes. Euch allen wird klar sein, dass wir hier nicht die komplette Definition von Rechtsradikalismus durchexerzieren können, zumal es da ja etliche Bücher darüber geht. Aber ich finde eine Sache ganz interessant und das ist direkt auf Wikipedia zu lesen. Übrigens, alles, was ich gleich auch noch besprechen werde, wird sich auch noch in den Shownotes finden. Da steht, Rechtsextremismus oder die extreme Rechte bezeichnet verschiedene extremistische Strömungen innerhalb der politischen Rechten. Der Begriff umfasst ultranationalistische, faschistische, neonazistische oder neofaschistische politische Ideologien und Aktivitäten. Rechtsextremisten orientieren sich an einer ethnischen Zugehörigkeit, bestreiten und bekämpfen den Anspruch aller Menschen auf soziale und gerechte Gleichheit und vertreten ein antipluralistisches, antidemokratisches und autoritäres Gesellschaftsverständnis. Politisch wollen sie den Nationalstaat zu einer autoritär geführten Volksgemeinschaft umgestalten. Volk und Nation werden dabei rassistisch oder ethnopluralistisch definiert. Bleiben wir nun mal hier, und das ist ja relativ viel, wenn man das auf die Ohren bekommt, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man den Begriff Rechtsextremismus hört, dann denkt man möglicherweise immer noch an diese, ja, Skinheads mit Springerstiefeln oder vielleicht auch an Gewalt. Dass Gewalt im Rechtsextremismus eine Rolle spielt, das ist gar keine Frage. Nur ist es aus meiner Sicht wichtig zu verstehen, dass es sich bei dieser Ideologie um eine Form der Ablehnung der Menschenwürde handelt in diesem Anspruch auf Homogenität einer eben Volksgemeinschaft, wie wir sie auch im Nationalsozialismus hatten. Also mit anderen Worten, wir sprechen auch deshalb gerade so viel über Migration und Ausländerkriminalität und so weiter und so fort, weil, ohne das relativieren zu wollen, die Rassisten es geschafft haben, ihr Priming, wenn man das so möchte, also ihre Art der Deutung so hinzustellen, dass Kriminalität und Migration quasi einen kausalen Zusammenhang haben. Mit anderen Worten, es geht nicht darum, dass da jemand zum Beispiel ein Mörder ist und oder ein Verbrechen begeht und eben einer bestimmten Ethnie angehört, sondern in dieser Logik begeht er das Verbrechen, weil er der Ethnie angehört. Und das ist einer der wichtigsten Unterschiede aus meiner Sicht, weil man eben darüber sprechen muss, wie dieses Priming vonstatten geht. Dadurch, dass viele, würde ich sagen, der etablierten Parteien darauf reingefallen sind, sich damit nicht in der Weise befassen zu wollen, haben wir eben das Problem, dass sich Parteien wie die AfD hinstellen, als wären sie die einzigen, die Problematiken der Kriminalität in irgendeiner Weise adressieren. Da waren die sehr, sehr erfolgreich mit. Und ich glaube, über den Erfolg der Kommunikation geht es eben auch direkt ins Klassenzimmer. Und das muss man aber verstehen. Der Erfolg von Populismus ist ja quasi schon im Namen angelegt. Es ist alles so verstehbar, dass auch wirklich jeder nachvollziehen kann, worum es geht. Und das ist ein weiterer Punkt, den ich gerne machen möchte, bevor ich über den direkten Umgang rede. Nachvollziehbarkeit. Und jetzt versteht mich bitte nicht falsch. Es geht nicht darum, dass das in irgendeiner Weise unterstützenswert ist, aber Rassismus ist nachvollziehbar. Man muss keine großen, komplexen Zusammenhänge verstehen, wenn jemand sagt, das passiert so, weil der böse Ausländer das macht. Also mit anderen Worten, diese Form der populistischen Ansprache ist nichts weiter als eine Vereinfachung jedweder Form von Erklärung und diese Vereinfachung wird dann, da wurde schon ganz viel medial drüber geredet, gepusht. So. Und die wird so gepusht, dass es über die Algorithmen immer und immer wieder zu hören ist. Es ist kein Wunder, dass so ein einfacher Satz wie sei schlau, wähl blau durch die Klassenzimmer geistert, weil es einfach nachvollziehbar ist. Hört sich ja an wie ein kleiner Kinderreim, aber genau das ist eine der Erfolgsstrategien. Und jetzt möchte ich nicht sagen, dass Schülerinnen und Schüler, und natürlich muss man hier auch unterschiedliche Klassen und vielleicht Schularten und Stufen nochmal unterscheiden, aber dass Schüler grundsätzlich populismusanfällig sind, aber logischerweise schauen die, welche Welterklärungsmodelle irgendwie nachvollziehbar erscheinen. Und aus dieser Nachvollziehbarkeit, aus der algorithmischen Wiederholung und nicht zuletzt aus der Möglichkeit, Provokation zu betreiben. Man hört zum Beispiel in dem TikTok-Video, was ich teilweise vorgespielt habe, dass der Schüler, der gesagt hat, naja, aber wenn ich die AfD gut finde, ist das doch meine Meinung, dass der ganz ruhig und sachlich bleibt, weil natürlich diese Form von Hysterie nicht dagegen ankommt, wenn jemand sich quasi eine, ich sage jetzt mal, Meinung gebildet hat. Und all das eben führt aus meiner Sicht eben dazu, dass der Umgang zunächst einmal immer bedeutet, auch zuzuhören. Und das gilt übrigens nicht nur für jede Form von, sagen wir mal, nationalen Überzeugungen oder so, sondern vielleicht auch in Bezug auf andere Extreme. Und das ist möglicherweise das, was den einen oder anderen überrascht. Was ich hier nicht sage, und das möchte ich auch ganz klar herausstellen, ist, dass ich Menschenfeindlichkeit toleriere. Das muss benannt werden. Und diese Benennung ist manchmal schwierig, wenn man zum Beispiel alleine in einer Klasse ist und die Klasse ist geschlossen, hängt einem geschlossen nationalen oder rechtsextremen Gedankengut an. Das ist ganz, ganz unangenehm. Und hier möchte ich ganz kurz auf meine Erfahrung hinweisen. Ich war ja im Nordschwarzwald und da gab es Klassen, die, sagen wir mal, sehr stark nationalistisch waren, die teilweise antisemitische Äußerungen gebracht haben, jetzt nicht direkt bei mir, sondern auch bei einer anderen Geschichtslehrerin und die immer wieder hinterher waren, quasi so eine Art von homogener biodeutscher Gemeinschaft innerhalb der Klasse zu sein. Und ich habe wirklich viele, viele Diskussionen geführt mit einem Schüler zum Beispiel, der ganz verzweifelt war, dass seine Großeltern aus Polen gekommen sind und er sich quasi Gedanken darüber gemacht hat, nicht völlig rein, man muss jetzt sagen, rassig deutsch zu sein. Also da sieht man schon, dass diese Form, das Wort, was ich gerade gesagt habe, Ethnopluralismus, das ist ja das von der neuen Rechten benutzte Wort, was schöner klingt als Rassismus und aber nichts anderes bedeutet als das. Im Sinne von, wir haben nichts gegen Ausländer, aber jeder muss da sein, wo er will. Also wir vermischen uns quasi nicht in dieser Form der rassistischen Ideologie. Also dass das da wirklich gegriffen hat. Und das war natürlich auch in dieser Klasse untermauert mit Provokation, aber es war eben keine, sagen wir mal, leichte jugendliche Art zu provozieren und den Lehrer ein bisschen herauszufordern, sondern das war ein tiefer Wunsch. Das ging so weit, dass ich zum Beispiel große Augen bekommen habe, als ich im Geschichtsunterricht eigentlich erklären wollte, dass die jungen Leute, als sie in den Ersten Weltkrieg gezogen sind, teilweise gejubelt haben. Denn ich wollte erklären, warum das so ist. Das ist ja eigentlich erklärungsbedürftig, aber in der Klasse musste ich das gar nicht, sondern die waren auch alle total begeistert. Und ich weiß noch, dass ich damals mit einem Freund von mir, einem alten Klassenkameraden, geredet habe, der irgendwo in Berlin wohnt und der das nicht fassen konnte, der gesagt hat, ja, okay, die sind alle rechtsradikal, mehr oder weniger, und dann so einen Standpunkt vertreten habe, der Nationslosigkeit, offene Grenzen und so weiter und so fort. Und ich habe dem gesagt, du, ich kann nicht hier mit irgendwelchen poststrukturalistischen, postmodernen Theorien ankommen und sagen, in Wirklichkeit sind Nationen ideologische Konstrukte, sondern das, was ich leisten kann, ist im ersten Schritt zu verstehen und im zweiten Schritt den Wunsch nach zum Beispiel Patriotismus oder einen Weg aufzuzeigen zu einem Patriotismus, der eben nicht nationalistisch und im Zweifel dann sogar rechtsextremistisch ist. Und das habe ich tatsächlich in der Form sogar in so einem drunken Talk mit einem Typen gemacht, der von sich selber behauptet hat, irgendwann auf einer Party. Fragt mich nicht wo, fragt mich nicht wie, aber da war ein Typ, der gesagt hat, er ist ein Nazi. Der war irgendwann total besoffen und hat mir gesagt, dass er so gerne stolz sei auf sein Land. Also, wie gesagt, das war der einzige Nazi da. Ich bin auch nicht auf die Nazi-Party gegangen, sondern wenn er das sagt, bin ich keiner, der dann sagt, okay, da ist ein Nazi, ich verlasse den Raum. Würde ich nicht machen. Denn ich habe in meinem Zivildienst zum Beispiel als jemand, der so aussieht, wie er aussieht und oftmals rassistisch beleidigt worden ist, was heißt oftmals, das war mein tagtägliches Geschäft, rassistisch beleidigt zu werden. Und zwar von allen möglichen Leuten, ja. Als so jemand habe ich in meinem Zivildienst dauernd irgendwelche Schulklassen in der Jugendbildungsstätte gehabt, wo die Leute waschechte Nazis waren, rechte Jugendliche. Und ich habe mit denen geredet, ich habe viel mit denen geredet. Man kann jemanden nicht einfach überzeugen oder rational sein, aber jedenfalls weiß ich noch, dass bei diesem Gespräch auf dieser Party dieser Nazi irgendwann mal heulend in meinen Armen lag und gesagt hat, er möchte so gerne stolz sein. Und dann habe ich ihm gesagt, worauf er stolz sein kann. Gibt ja durchaus Dinge, 1848, 1889, obwohl natürlich die ostdeutsche Geschichte ein anderes Ding nochmal ist. Also gerade in Ostdeutschland fühlt man sich, soweit ich das höre, natürlich auch sehr, sehr schlecht behandelt, teilweise auch zu Recht, weil ja von einem funktionierenden damals System, das klar diktatorisch war, aber von einem funktionierenden System, als sich die beiden deutschen Staaten zusammengefügt haben, nicht viel übrig geblieben ist und immer sozusagen die Nachricht war, wir können das besser und wir setzen hier unsere systemischen Dinge durch. Also das wird ja sehr, sehr weit finden. So. Aber was ich eigentlich damit meine, ist, ich glaube, dass es der falsche Schritt ist, erstens die Schülerinnen und Schüler quasi zu überrollen. Das dürfen wir auch gar nicht, ne? Der Beutelsbacher Konsens, der ist jetzt mittlerweile wahrscheinlich allen ein Begriff. Ich mache es nochmal ganz kurz. Kontroversitätsgebot, man muss alles auch kontrovers darstellen, was kontrovers ist. Das Überwältigungsverbot, ja, genau das nicht machen, was die Lehrkraft in dieser Audio gemacht hat, nicht einfach überwältigen und eben auch eine Möglichkeit der Problematisierung für die Schülerinnen und Schüler. Also einfach so zu sprechen, dass die gar nichts mehr raffen, nützt ja irgendwie auch nichts. Ne? Also so nach so einem, nach so einer intellektuellen Überhöhung. Und diese Dinge des Beutelbacher Konsenses, die lassen aber viel Spielraum, denn das, was falsch ist, was die AfD in Niedersachsen gerade zum Beispiel versucht zu sagen, es gibt ein Neutralitätsgebot, das stimmt in der Form eben nicht. Das wird zwar leider Gottes oftmals Neutralitätsgebot genannt, in Wirklichkeit ist es aber nur, in Anführungsstrichen, ein Mäßigungsgebot. Das heißt, dass ich mich eben nicht hinstelle und sage, dass du AfD wählst, das macht dich zum Außenseiter, du bist doof und ich rede nicht mit dir, sondern dass man eben sich mäßigt und eben Möglichkeiten aufzeigt. Und hier gibt es viele Möglichkeiten. Das muss man mal ganz klar sagen. Ich glaube nur, dass der richtige Weg eine aktive Auseinandersetzung erstens im Gespräch ist und zweitens auch in der Form der Auseinandersetzung durch die Schülerinnen und Schüler. Also was will ich damit sagen? Man muss jetzt nicht zwangsläufig anfangen, da die Zitate hinzuhauen und sagen, hier, was sagt ihr darüber? Und wenn jemand sagt, na, finde ich eigentlich ganz okay, dann sag mal, okay, dann bist du halt ein Nazi, darum geht es nicht. Sondern sich das anzuschauen und die Schülerinnen und Schüler ernst zu nehmen, auf Augenhöhe. Und mit Augenhöhe meine ich nicht Kumpelhaftigkeit, sondern ich meine damit ein Ernstnehmen der Position. Okay, du bist der Meinung, was bringt dich denn zu dieser Meinung? Und dass man dann als Lehrkraft die besseren Argumente haben sollte, das ist ja völlig klar. Aber nochmal, jeder von uns, der eine bestimmte Auffassung hat, sei es ein Fußballverein, eine Partei oder ein Lieblingsgericht, weiß, dass eine Festigung eines Standpunktes nicht mit ein paar rationalen Argumenten aufgelöst werden kann, sonst wären wir alle Veganer. Weil einfach, ne, als Beispiel einfach mal, weil einfach klar ist, wenn wir alle Veganer wären, dann würden wir die Ozonschicht schützen, dann würden wir Tierleben schützen, dann würden wir und so weiter und so fort. Und das gilt aus meiner Sicht auch für eine moralische Überhöhung. Also das heißt, für eine moralische Überhöhung der eigenen Position gegenüber den Schülerinnen und Schülern. Also zu sagen, okay, du kannst das zwar machen, aber dann bist du halt quasi ein Schwein. Also so wird das natürlich keiner formulieren. Und ich glaube, insgesamt lässt sich das zusammenfassen in Verständnis für die Schülerinnen und Schüler bei gleichzeitiger Ablehnung einer rechtsextremen, rassistischen oder populistischen Geisteshaltung. Verständnis dafür, wie jemand zu einer Meinung gekommen ist, dass er die Meinung artikulieren kann und in der Auseinandersetzung. Das habe ich selber auch schon praktiziert, auch schon auf einer anderen Schule. Da hat jemand das gesagt. Und natürlich ist das konfliktbehaftet, auch in den Infight zu gehen, sage ich mal. Zu diskutieren, ohne die Autoritätskarte zu spielen, ohne die moralische Überhöhung, ohne die Überwältigung und so weiter. Aber ich bin der Überzeugung, dass es immer bessere Argumente für Menschenfeindlichkeit gibt und dass es immer Möglichkeiten gibt zu differenzieren. Aber das geht halt nicht, wenn man den Schülerinnen und Schülern zu verstehen gibt, eigentlich habt ihr eigentlich nichts verstanden. Ja, eigentlich seid ihr ja auch so politikdesinteressiert, wie jetzt der Vorsitzende des Lehrerverbandes gegeben hat. So. Und das Ding ist, ganz vieles von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist aber individuell. Und seien wir ehrlich, wir wissen ja schon als DeutschlehrerInnen, wie schwer es ist, Rechtschreibung zu lehren, wenn auf der anderen Seite, ja, also wir haben, weiß nicht, dann 4 Stunden Deutsch und dagegen 18 Stunden WhatsApp, wo jeder schreibt, wie er möchte. Was will ich damit sagen? Die Waage ist natürlich sehr stark zu einer Seite. Also wenn einer tatsächlich, wie der Clemens Beisel in der Folge Die Schule brennt gesagt hat, 60 Stunden TikTok guckt und den Algorithmus so gefüttert hat, dass er dauernd Maximilian Krah und Konsorten zu hören kriegt, dann kann man nicht in einer Doppelstunde oder auch in zwei davon ausgehen, dass er sagt, ja stimmt, also jetzt, wo Sie mir das erklärt haben, stimmt, die AfD ist menschenfeindlich und problematisch. Und das ist eben der Punkt, weshalb es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass es auch eine Sache der ganzen Schule ist und damit meine ich wirklich im besten Fall jeden. Das ist wahnsinnig schwierig, aber ein offener Umgang, ein Austausch über das Kollegium und die Frage, wie kriegen wir das eigentlich hin, unsere Grundwerte, die übrigens alle Beamte erstmal grundsätzlich auch verteidigen müssen, qua ihres Amtes, so in einer Form an die Schülerschaft zu bringen, dass die sich nicht überfordert fühlen, aber gleichzeitig auch wissen, wir sind hier an einer Schule, die das Grundgesetz achtet und die Demokratie aufrechterhalten will. Und das ist wiederum auch eine Sache von Schulentwicklung, das ist auch nicht eine Sache von einer Woche oder von einem Monat, sondern von vielen Monaten. Aber das ist letzten Endes unsere aller Aufgabe, da bin ich tief von überzeugt. Und jetzt hoffe ich, dass der ein oder andere Impuls, den ich gegeben habe, vielleicht für den einen oder anderen sinnvoll ist. Ich kann es sehr schwer beurteilen. Ich habe in die Shownotes verschiedene Texte nochmal reingegeben. Zum Beispiel, wie politisch die Schule sein muss, ob die AfD eigentlich rechtsextrem ist. Argumente, warum man die AfD eigentlich nicht wählen sollte, die Definition von Rechtsextremismus und eigene Kolumnen, die ich in Bezug auf die Jugend und rechtsextreme Tendenzen geschrieben habe. Ich freue mich, wenn ihr mir auch eine Rückmeldung gebt und jetzt wünsche ich euch allen noch eine gute Zeit.